Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servers von der Hochschule Koblenz. Heute diskutiere ich mit Lars Klitzke und Michael Kurczynski über den vorliegenden Referentenentwurf des Gebäudeenergiegesetzes. Das Gespräch fand im Anschluss an den Vortrag von Lars Klitzke zum Referentenentwurf statt. Wenn Sie also nochmal nachhören möchten, was da drin steht, seien Sie herzlich eingeladen, die letzte Folge zu hören. Jetzt geht es aber darum, inwieweit der Referentenentwurf Einfluss hat oder in der Praxis aufgenommen wird, inwieweit er ein Meilenstein oder eher ein kurzer Sprung ist hin zur Klimaneutralität im Gebäudesektor in Deutschland. Viel Spaß bei der Diskussion und wie immer, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns sehr gerne. Ja, lieber Lars, vielen Dank für den Vortrag zum GEG. Ja, eigentlich war es, der spannende Teil fand ich kam hinten, aber eigentlich war es ja ein Vortrag vom aktuell vorliegenden Referentenentwurf GEG 2324. Das hat ja lang genug gedauert. Wer das sich nochmal anhören will, kann das ja gerne im Vorfeld tun. Ich darf außerdem noch begrüßen, neben dir Lars, den Herrn Michael Kurczynski aus dem Hause Carpus. Kann sich auch eine ganze Podcast-Folge von dir mit dir anhören, was deine Biografie ist. Insofern herzlich willkommen. Auch lieben Dank an das Carpus-Team, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Das ist viel größer und bequemer als bei mir zu Hause. Und auf dem Rastplatz wäre auch doof gewesen. Also insofern vielen lieben Dank, dass wir zu Gast sein dürfen. Ja, ich mache mal einen Aufschlag. Wir haben lange auf diesen Referentenentwurf gewartet. Ich denke mal, dass er früher gekommen wäre, wenn die geopolitischen Ereignisse sich nicht überschlagen hätten, wenn Corona nicht gekommen wäre. Denke ich, hätten wir das vielleicht vor 2 Jahren schon mal bekommen. Referentenentwurf war ja vielfach angekündigt. Und es soll ja sozusagen ein nächster Zwischenstopp, ich will es gar nicht Meilenstein nennen, weil dafür ändert sich aus meiner Sicht gar nicht so viel. Sein hin zu dem, was du auch am Ende beschrieben hast, das EU-Ziel Klimaneutralität, wann auch immer man das verortet. Also es unterscheidet sich ja ein bisschen im Neubau, im Bestand, öffentliche, private Gebäude. Ist es das? Ist es der Zwischenschritt, auf den alle gewartet haben, dass der aktuelle GEG-Referentenentwurf, der ja dann vielleicht Anfang nächstes Jahr vielleicht in Kraft treten wird? Ich könnte mir vorstellen, dass vor der Sommerpause noch die offiziellen Kanäle passiert und dann wird es veröffentlicht und dann hat man eigentlich immer so 3 Monate mindestens Übergangsfrist, also 1.1. oder Herbst diesen Jahres. Ist es der Schritt, auf den alle so gewartet haben?
Es ist der notwendige Zwischenschritt. Ich habe es eben versucht zu formulieren, dass wir gerade bei der Heizungsanlage ja Investitionsentscheidungen treffen, die durchaus einen längeren Zyklus oder eine Dekade mit berühren. Und wir haben keine fossilen Energien. Öl, Gas, Kohle sind obsolet. Wir müssen uns mit den erneuerbaren Energien auseinandersetzen. Und ich glaube, die Notwendigkeit ist jedem bekannt und bewusst. Also brauchen wir auch die Planungssicherheit und den gesetzlichen Rahmen, damit alle Akteure, die daran beteiligt sind, aus Handwerk, aus Industrie, aber auch aus der planenden und beratenden Zunft, sich darauf einstellen können. Ich möchte wissen, was ich heute plane und morgen auch noch Bestand hat. Und wenn ich jetzt eine Zielvorgabe bekomme, klimaneutral, und das auch so ein wenig fassen kann und das zum Beispiel im ersten Schritt mit 65% erneuerbaren Energien bei der Heizung, ist es ein notwendiger, aber nicht der letzte Schritt, den wir gemeinsam gehen dürfen bei den Gebäuden.
Jetzt weiß ich ja, wo wir zu Gast sind. Insofern weiß ich, dass eben mindestens 3 Personen hier in dem Raum bei Wohngebäuden eher an das private Eigenheim vielleicht gedacht haben, nicht so sehr beruflich, ich überspitze es jetzt ein bisschen. Also inwieweit adressiert das GEG denn überhaupt nicht Wohngebäude ausreichend? Aus deiner Sicht vielleicht auch, Michael.
Ja, ich finde es schon ausreichend, aber ich möchte trotzdem nochmal auf das Wohngebäude zu sprechen kommen, weil da kann ich eigentlich nur zustimmen, dass da durch diesen Gesetzesentwurf jetzt, wenn es zum Gesetz wird, dass da auch ein gewisser Druck ausgeübt wird, den ich auch für notwendig halte. Ich habe viele Anfragen auch von meinem eigenen Bruder bekommen. Kann ich nicht eine Wärmepumpe implementieren in mein Wohngebäude? Natürlich kann er das. Er muss sich ein bisschen umstellen mit gar nicht so vielen Maßnahmen. Es ist wirklich so, dass er er wohnt nicht in einer Menschensiedlung, sondern relativ weit im Wald. Aber egal. er hat ein altes Gebäude, er kann es dämmen, er müsste es noch nicht mal dämmen. Er müsste zum Beispiel eine Wandheizung implementieren und sich ein bisschen umstellen, die Grundwärme über eine Wärmepumpe zur Verfügung stellen. Ich glaube, das geht auch sehr effektiv. Und dann zu sagen, okay, dann brauche ich noch einen Spitzen. Dann bin ich bei diesem Prinzip, 65% decke ich dann über die Wärmepumpe ab und den Rest über einen Spitzenleistungskessel von mir aus. Er hat immer noch einen Ölkessel, will aber auf Dauer weg von dem Ölkessel. Also in letzter Zeit kommen viele Fragen natürlich auch an uns Energieexperten herangetragen, wo es heißt, was kann ich tun? Ich will weg von dem Gas und von dem Öl. Das geht ja sogar im Moment ein Ruck durch die Gesellschaft, habe ich so das Gefühl. Also insofern, jetzt nochmal zu der Frage, die du gestellt hast, Martin. Natürlich werden die Nicht-Wohngebäude auch implementiert im Gesetzesentwurf. Und das wird nochmal umso spannender bei Nicht-Wohngebäuden, weil es gewisse Hürden gibt, um das mal so zu sagen, diesen Gesetzesentwurf auch zu erfüllen. Mhm. Natürlich auch bei Wohngebäuden, aber ich glaube noch mehr bei Nicht-Wohngebäuden.
Ja, also ich würde es auch gerne trennen, weil ich kenne die Probleme ja gerade bei Nicht-Wohngebäuden. Vielleicht aus meiner Sicht jetzt bin ich auch schon ein bisschen weg aus der Planung. Also das Problem, ich nenne es mal Problem, bei der Umsetzung oder Erfüllung der Vorgaben kam dann eigentlich auf, als man sich vom reinen Referenzgebäudeprinzip verabschiedete, weil man nur noch eine pauschale Unterschreitung formuliert hat. Ja, bis dahin hatte man ein mehr oder weniger gut passendes Kochrezept, wie man quasi ein Gebäude kreieren kann, was die Gesetzesanforderungen einhält. Wenn ich das genauso gebaut habe, dann war alles gut, ne? Und hier und da hat man immer ein bisschen was besser gemacht. Und durch diese pauschale Unterschreitung hat man jetzt ein mehr oder weniger größeres Thema bei Nichtwohngebäuden. Also das war so das aus meiner Wahrnehmung damals, so ein Schritt. Einerseits hat es natürlich die Planungsfreiheit auch geöffnet, zu sagen, wie erreiche ich jetzt diese Unterschreitung von 25% primärenergetisch gegenüber Referenzgebäude. Andererseits können die 25% mal mehr oder weniger schwer zu erreichen sein. Aber vielleicht thematisieren wir es dann nochmal später, denke ich auf jeden Fall, wenn jetzt die weiteren Verschärfungsstufen kommen. Also wir haben sie ja aktuell, das wird ja kommen, das ist ja auch keine Überraschung mit diesem Faktor 0,55 statt 0,75. Das ist ja ein deutlicher Schritt. Wie groß wird das schon bei aktuellen Projekten thematisiert, wäre so meine Frage an dich. Und
es ist aktuell.
Ja.
Es ist absolut aktuell. Also auch der Schritt bei Nichtwohngebäuden, also Karpas plant ja wirklich auch keine Wohngebäude, aber Nichtwohngebäude, speziell hochtechnisierte Gebäude wie Laborgebäude. Da ist es natürlich ein Thema. Es ist ein Thema, ich fasse es mal kurz zusammen, weil es geht immer um die Machbarkeit einer Wärmepumpe ist immer einsetzbar, ist klar. Wenn wir vom Neubau sprechen, Wärmepumpe ist einsetzbar. Besser noch Geothermie, ist aber nicht unbedingt immer möglich, ein Geothermiefeld aufzumachen sozusagen. Ich kann an den Effizienzen schrauben. Die Effizienzen bei den nicht gewogenen Gebäuden, bei den hochtechnisierten, liegen natürlich viel in der Haustechnik. Da kann ich noch wirklich alles ziehen, was geht, muss dann aber irgendwann gegenproduzieren, beziehungsweise es hängt auch von der Wärmeversorgung dann nochmal extrem ab. Das ist ja auch im Referentenentwurf mittlerweile ein Thema. Sprich, es gibt auch gerade bei Gebäuden, hochtechnisierten Gebäuden, gerade auf irgendwelchen Industriestandorten als Beispiel, ist die zentrale Wärmeversorgung noch nicht so weit, ne, dass ich sagen würde, da kriege ich automatisch ein EG55-Gebäude hin geplant. Das heißt, ich muss mir Alternativen suchen. Es ist ein großer Schritt, das ist nochmal ein größerer Schritt, glaube ich, diese zentrale Versorgung, gerade was Fernwärme oder Nahwärme angeht, die zu optimieren. Aber bleiben wir mal bei dem dezentralen Thema. Ein Sechsgeschosser. Ich muss irgendwann Energie produzieren, damit ich dann quasi das gegenrechnen kann, auch im Sinne des GEGs. Dafür brauche ich Fläche. Was jetzt neu auf uns zukommt, glaube ich, ist nicht nur ein Dach mal zu belegen, sondern ich brauche mehr Fläche. Ich muss meine Fassaden belegen, als Beispiel. Dann erreiche ich aus unserer Sicht, das ist unsere Erfahrung, das EG 55 Gebäude schon, aber es ist für die Bauern erstmal Neuland. Ne? Ich muss eine Fassade womöglich aktivieren oder ich darf gar nicht mehr an die zentrale Versorgung ran, sondern ich muss mich selber, ich muss effektiver werden, dezentrale Lösungen müssen her. Also da ist schon jetzt durch das EG 55 Niveau, gibt schon einen Umschwung. Und wenn ich mal in die Zukunft blicke, EG 40 Gebäude, es wird echt eine Herausforderung, gerade bei hochtechnisierten Gebäuden das EG 40 Gebäude zu erreichen. Es wird funktionieren, aber es ist eine Herausforderung.
Liegt denn der Bedarf tatsächlich im Wärmebereich oder ist es eher Lüftung, eher Kraft, eher Kälte, die wir bei diesen hochtechnisierten Gebäuden befriedigen dürfen?
Ja, es ist weniger Wärme. Genau das ist es. Also der Energiebedarf liegt aus unserer Sicht gerade bei Laborgebäuden als Beispiel, einmal ein Beispiel rausgepickt, bei einem achtfachen Luftwechsel, den ich ja quasi vorschriftsmäßig auch einhalten muss, da liegt das schon relativ hoch, der Lüftungsstrombedarf. Der Wärmebedarf, ne, durch die Wärmerückgewinnung reduziert sich, der Kühlenergiebedarf ist auch recht hoch. Ich muss teilweise habe ich laufende Prozesse und ich muss kühlen. Also da ist es ein Gesamtsystem aus unserer Sicht. Ich muss viel an der Haustechnik optimieren. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und dazu auch nochmal auch wieder einen Ausblick, hätte ich eben auch die Frage stellen können oder eine Anmerkung nennen können. Es gibt diesen Punkt, den ich gut nachvollziehen kann im Wohngebäude, dass ich sage, ich habe eine Art Passivhaus, indem ich meinen Wärmebedarf sehr weit runterfahre und ich habe einen Minimalbedarf. Durch ein paar Kerzen anzünden würde ich mein Gebäude heizen können. Finde ich super, die Idee. Also die Idee des Passivhauses. Und dass ich dann sage, zum Beispiel mit Infrarot-Strahlungsheizung. Ne? Ganz effektiv an Ort und Stelle eingesetzt, super. Das funktioniert natürlich bei Nicht-Wohngebäuden, hängt davon ab, funktioniert nicht mehr. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, im Sinne der Effizienz, dass wir mal vorschlagen würden, eine Stromdirektheizung für ein Laborgebäude. Wenn wir es sanieren würden, weil allein der Lüftungswärmebedarf ist noch so hoch, dass ich damit nicht hinkommen würde. Aber die Idee, je nach Gebäudetyp, ne, finde ich die Idee prima.
Ja, das ist so eine kleine Anekdote dazu. Aus gegebenem Anlass habe ich mich genau damit beschäftigt. Die Idee ist uralt. Ne? Also das ist, geht noch weit, weit mehr in die Vergangenheit als Passivhaus. Das war so Ende der 60er Jahre, kam das auf, diese Idee dieser wohltemperierten Gebäude, so nannte man das damals, das Gebäude als Environment zu begreifen und zu sagen, ich versuche ein Segelboot zu kreieren, was möglichst ohne Motor auskommt. So, das entwickelte sich dann weiter, natürlich Passivhaus als Zwischenschritt oder auch von Baumschlager Eberle das Haus, was ohne Heizung, sagen sie, auskommt, nicht so ganz, aber das sind ja alles die Sachen. Aber ich habe dann eben ja nur das Gebäude sozusagen oder der Mensch im Gebäude betrachtet und sobald Prozesse dazukommen und auch Licht durchaus, also auch Licht werde ich nicht reduzieren können, ich muss es produzieren dann an anderer Stelle natürlich wieder und effizient bereitstellen. Das wird dann schon spannend zu sehen, ob die Gebäude dann, weiß nicht, ich formuliere es mal provokant, ob die rausgenommen werden aus der Verpflichtung, klimaneutral zu werden oder ob man die Spielregeln anpasst. Also ich sag mal als Stichwort Primärenergiefaktor. Also ich kann natürlich, jetzt überspitze ich, ne? Also wenn ich Primärenergiefaktor 0 für Strom hätte, dann muss ich wiederum nichts am Bedarf machen. Ja, also dann erzeuge ich ja quasi, habe ich ja klimaneutral zur Verfügung die Energie dann wiederum. Also in welche Richtung das gehen könnte, wäre auch spannend.
Ja, und noch eine Frage diesbezüglich auch. Also ist eine Verständnisfrage. Ich beschäftige mich sehr seit geraumer Zeit mit dem Thema Energie im Gebäudebetrieb oder mit Energiekonzepten. Die Klimaneutralität eines Gebäudes ist für mich immer noch ein Fragezeichen. Ich weiß, dass es definiert ist für Wohngebäude. Indem ich sage, ja, es gab mal früher schon so Ansätze, vor 10 Jahren, indem ich sage, ja, klimaneutraler Betrieb plus ein gewisser Haushaltsstrom, der dazugerechnet wird. Wie ist es bei einem Nicht-Wohngebäude? Das habe ich mir auch schon gefragt. Da müsst ihr eine Definition finden, wo ich sage, okay, genau in die Richtung, wie du meinst, Martin, vielleicht, ich würde mir schon wünschen, eine Definition, wo ganz klar gesagt wird, von mir aus auch schon früher, einen klimaneutralen Betrieb des Gebäudes mit der ganzen Haustechnik. Ohne Prozesse, weil die Prozesse sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Klimaneutral kann ich dann werden, indem ich gegenproduziere. Das ist meine Sichtweise. Ich kann den Prozessenergiebedarf irgendwann nicht mehr reduzieren. Das heißt, ich muss gegenproduzieren. Erneuerbare Energien. Einfachste Lösung natürlich Photovoltaik erstmal.
Sehr guter Ansatz. Und was ich dabei mal grundsätzlich die Frage, oder die sich die mir die ganze Zeit stellt, ist, wenn ich doch Prozesse habe, die Energieumwandlungsprozesse sind und ich vielleicht da auch nicht nutzbare Energie erzeuge, mir darüber Gedanken machen, wie kann ich es zur nutzbaren, steuerbaren Energie werden lassen. Also bedeutet nicht dadurch, dass ich immer höhere Anforderungen erfüllen darf, dass wir uns auf einmal auch um Wärmerückgewinnung, Abwärmeprozesse, Abwasserwärmeprozesse kümmern und die vorher vielleicht gar nicht so da gewesen sind, weil Energie im Überfluss da gewesen ist, die aber durchaus jetzt zur Gesamtenergiemix beitragen können? Und inwieweit sind denn solche Techniken heute mit angedacht und werden auch umgesetzt?
Werden sehr häufig von uns umgesetzt, wenn es möglich ist. Also die Abwärmenutzung aus Prozessen, wenn wir das Potenzial sehen, heben wir es auch in der Planung. Oder wir integrieren es in die Planung und versuchen das auch umzusetzen. Also da wirklich aus den Prozessen heraus den Energiebedarf des Kühlens auf der anderen Seite zu nutzen für die Beheizung des Gebäudes, das ist bei uns schon ein fester Planungsbestandteil. Also quasi den Energiebedarf, also nicht, ich drücke es mal so aus, nicht in die Umgebung abzugeben, ne, überschüssige Wärme, sondern nutzen für die Beheizung des Gebäudes. Gutes Beispiel sind immer für uns, ist ganz einfach, ein Rechenzentrum integriert in einem Gebäude. Die Abwärme kann ich sehr leicht nutzen. Wahrscheinlich sogar je nach Größe des Rechenzentrums für das gesamte Gebäude. Da habe ich keinen Wärmebedarf mehr. Das heißt, das geht wieder in die Richtung, Sparen ist unsere größte Energiequelle, ne? Also sicherlich. Ne? Das wird schon zur Anwendung gebracht, auf jeden Fall. Also zumindest bei uns. Ja.
Ist jetzt der Schritt schon gekommen? Also bislang war ja die Bilanzgrenze das Gebäude. Mhm. Ja, man hat sich das Gebäude angeschaut. Verluste, Gewinne, Endenergien berechnet, daraus Primärenergien gemacht. Also die Bilanzgrenze war immer das Gebäude. Hatte schon so ein bisschen die Fühler ausgestreckt über die Primärenergiefaktoren in die angrenzenden Systeme und Prozesse, aber eigentlich war die Bilanzgrenze das Gebäude. Jetzt springen wir zwei Kapitel weiter in die Zukunft und sagen, naja, unsere Idealzukunft sieht so aus, dass wir sehr regenerativ die Energie bereitstellen. Das wird ein strombasiertes System sein. Hat ja auch die Leopoldina gesagt jetzt aktuell, ist jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. Und wir erzeugen das sehr regenerativ und können das dann auch guten Gewissens nutzen. Vereinfacht gesagt, also werden wir doch sehr zukünftig, also in diesem Energiesystem 2040, 2050, die Bilanzgrenze ja auch sehr, sehr viel weiter fassen müssen, werden, dürfen. Wie ist der Transformationsprozess dahin? Hat er jetzt schon begonnen? Ist was zu entdecken im Referentenentwurf, wo man diese Bilanzgrenze schon erweitert, also diese PV-erzeugten Strom, daran denke ich jetzt zum Beispiel. Wann wird es möglich sein, Energien zwischen Gebäuden auszutauschen, ob im Quartier oder wenn ich an Industriegebiet denke oder Industrieansiedlung, dass ich einen Neubau und Bestandgebäude, dass ich das zusammenschnalle und bilanziere. Also ist da schon was zu finden im aktuellen Entwurf und weiß man schon, was kommen wird?
Ja, die Öffnung haben wir ja schon und schon seit dem GEG 2020 über die Innovationsklausel und den Quartiersansatz. Und das ist ja eigentlich genau das Richtige, was wir berücksichtigen dürfen. Also nicht mehr nur singular und stringent auf die Gebäudehülle und die thermische Hüllfläche schauen, sondern wir müssen uns ja irgendwie mit dem fluktuierenden Energiebezug auseinandersetzen. Und wir müssen aus nicht steuerbaren, steuerbaren Energien werden lassen. Und dafür brauchen wir insbesondere ganz viele Speichermöglichkeiten und Speichermöglichkeiten Speicheroptionen, die wir einsetzen können. Und damit haben wir im Grunde genommen auch schon die Intelligenzen. Also wenn Energie erzeugt wird, muss ich sie am besten direkt umwandeln. Also mit Strom kann ich ja erstmal gar nichts anfangen, sondern ich muss es in Wärme umwandeln oder in kinetische Energie. Und das, was wir dann im Überschuss haben, darüber dürfen wir uns Gedanken machen, wo speichern wir es wann ein? Also kurz-, mittelfrist- und Langfristspeicher zu implementieren und nutzbar zu machen. Das kann von den einfachen thermischen Speicher sein, das kann von den physischen Speichern sein, indem wir Batteriespeicher einsetzen. Das kann aber auch durchaus Doppel-Mehrfach-Nutzen sein, indem wir Eisspeicher, Saisonalspeicher, Latentwärmespeicher einsetzen, aber auch Umwandlungsprozesse, also die Elektrolyse oder auch die Methanisierung sind durchaus Prozesse, die ja auch von Gebäuden, die mehr Energie erzeugen, als sie jetzt gerade brauchen, aber dem Netz dienlich zur Verfügung stellen. Das ist ein Ansatz, der im GEG schon Anwendung findet und den wir vor allen Dingen im Planungsprozess mit implementieren dürfen und berücksichtigen müssen.
Noch eine Anmerkung zum Verständnis auch oder zu deiner Frage. Oder meinst du als Beispiel auch, dass ich sage, okay, es muss nicht nur in der Gebäude integrierte Photovoltaik sein, sondern ich kann mir eine dazu kaufen?
So. Diesen Ansatz. Naja, dazu kaufen, also ich denke jetzt an ein Projekt, auch aktuelles Bestandsgebäude innerstädtisch. Ja. Da kann ich natürlich konstruktiv PV an die Fassade hängen, aber das wäre Ressourcenverschwendung, weil die komplett verschattet ist die meiste Zeit. Also dazu kaufen klingt manchmal so, ich kaufe mich frei. Ne? Deswegen, ich ergänze mal um einen Punkt, Verknüpfung mit Elektromobilität. Technisch machbar, wird gemacht, PV-Strom wird da verfahren. Ich kann es aber noch nicht gemeinsam, darf es noch nicht gemeinsam bilanzieren, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also ich denke eher daran, also dass es eben nicht alles unbedingt nur Sinn macht, auf Gebäudeebene zu betrachten. Vielleicht habe ich dann irgendwo eine Lagerhalle, ein Produktionsgebäude mit ganz viel Dachfläche und woanders errichte ich ein Bürogebäude und möchte den Strom nutzen.
Kann auch im Sinne einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung interessant sein.
Absolut, das ist ja der Idealzustand.
Privatbereich, in dem ich sage, ja natürlich, welche Größe der Photovoltaik ist denn für mich wirtschaftlich? Und wenn ich dann aber mein Gefährt hinzuziehe, meine Elektromobilität, kann das wieder ganz anders aussehen. Aber das kann insgesamt natürlich dann auch ganz anders aussehen und viel attraktiver werden auch, indem ich die Mobilität als Beispiel mit einbeziehe. Aber ein kleiner Widerspruch wäre für mich so zu sagen, ja, vielleicht verstehe ich es auch falsch, ne, wenn ich sagen würde, ich beziehe andere Sachen mit ein. Erstmal geht es um das Gebäude und ich glaube, es ist wichtig, dass, ich habe das Gefühl, es könnte auch eine Verweichlichung dann stattfinden. Also als Beispiel EG40-Gebäude, habe ich ja gesagt, eine Herausforderung für Laborgebäude. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, aber es ist auch zulässig, dass ihr von mir aus das kompensiert durch eine keine Mietung einer Photovoltaikfläche und macht das extern.
Ja, oder ich weiß nach, dass ich einen Ökostromtarif habe. Also das wäre ja auch eine ganz einfache Sache.
Ja, der Nachweis, also um da Druck auszuüben auf das Thema regenerative Energienproduktion, finde ich das gut. Aber da könnte auch wieder dann die Effizienz des Gebäudes vernachlässigt werden. Also nämlich so, ich kann es ja kompensieren.
Aber genau deswegen brauchen wir ja mehrere Benchmarks oder Kenngrößen, die wir befriedigen dürfen. Das heißt, die Gebäudeeffizienz der Gebäudehülle, da müssen wir hohe Anforderungen stellen, weil die lassen sich ja relativ einfach umsetzen. Wenn es um den Stromertrag oder den Energieertrag geht, das kann man gegebenenfalls outsourcen, wenn man die Bilanzgrenzen erweitert. Aber die Effizienz des Gebäudes und der Gebäudehülle, die muss ich über Kenngrößen definieren und das muss auch der planerische Zielwert sein.
Ja. Würde ich auch so sehen, ja.
Sehe ich genauso. Also das ist jetzt, nur das andere muss eigentlich kommen, also die Aufweitung der Bilanzgrenzen, finde ich, es muss kommen, weil es nicht immer lokal, sagen wir Insellösungen gut und schön, aber das ist nicht immer nur im Gebäude, auf Gebäudeebene oder Bilanzgrenze lösbar oder sinnvoll lösbar.
das eröffnet ja auch, wenn wir die Bilanzgrenze erweitern, dass sich auch die Perspektive sich verändert. Dass ich nicht nur das Gebäude und die Projektierung, die ich gerade selber durchführe, sondern vielleicht mal in das Baugebiet und in die Umgebung schaue. Was ist denn eigentlich da? Wen kann ich eventuell mit einbinden? Bin ich vielleicht ein Ankerverbraucher in einem Wärmenetzplan? Also vielleicht kann ich auch dienlich sein in einem Netz. Und wenn man das eröffnet, dann erweitert man von vornherein oder man zwingt den Planer dazu, auch mal nach links, nach rechts, nach oben und nach unten zu schauen.
Das ist ein großes Thema auch. Also das ist auch ein großes Thema bei unseren Nichtwohngebäuden, die ja häufig in Industriestandorten verankert sind. Und wir haben den einen oder anderen Kunden auch, der halt über eine andere Art der zentralen Versorgung nachdenkt. Und da sind wir eben bei diesem Thema, ne, was auch wieder ein großes Thema ist, auch im Sinne des Referentenentwurfs. Wie bringe ich denn die Erneuerbare rein? Häufiges Manko beim Bestand ist halt die Hochtemperatursysteme, Übergabesysteme, und da muss ich halt irgendwann, komme ich auf Niedrigtemperatur. Wir planen auch bei uns, kann man schon so als Leitsatz sagen, möglichst Niedrigtemperatur. Ne? Selbst wenn es vor 10 Jahren noch ein Gaskessel war, hätten wir dann schon vorgeschlagen, Niedrigtemperatur sei zukunftsfähig für alles. Und das ist so ein bisschen, viele denken mittlerweile über Niedrigtemperatur Nahwärmeversorgung nach. Ne? Die machen sich dann schon bewusst, dass sie den Bestand umändern müssen, die Übergabesysteme im Bestand. Niedrigtemperatur, wirklich dieses Wärmenetz 5.0 mit wirklich sehr niedrigen Temperaturen, mit dezentralen Wärmepumpen, die dann quasi dafür sorgen, dass ich meine Wärme aus diesem Netz rausziehe und gleichzeitig dann quasi, wenn ich kühle, direkt kühle und damit eine Abwärmenutzung habe im Verbund. So, aber das ist ein großes Thema und das bedeutet aber auch eine riesige Umstellung. Also sprich, ich muss am Gebäude was umstellen, weil ich früher anders geplant habe. Und das ist eine große Herausforderung.
Aber verändert sich das Gebäude gerade im Bestand nicht sowieso, weil ich ja sowieso Instandhaltungsmaßnahmen und damit auch Energiebedarfe reduziere und alleine über die Veränderung der Gebäudehülle und durch die Reduktion des Wärmebedarfes auch in einen Niedertemperaturbereich komme? Und ist es vielleicht manchmal im Übertragungssystem nur wenige Stellschrauben, die ich mit verändern muss, damit ich dann ein Niedertemperatursystem betreiben kann?
Ja, wenn ich jetzt ins Detail gehen würde, das muss man sich im Einzelfall natürlich angucken, aber es gibt bestimmt Möglichkeiten. Ich nehme ein Beispiel, wir waren eben bei Laborgebäuden, ja, mit einem sehr hohen Luftwechsel, wobei ein großer Wärmebedarf in der Lüftungsanlage drin steckt. Und da ein Register auszutauschen, müssen wir sich im Einzelfall angucken. Also umstellen auf Niedrigtemperatur. Aber immerhin, ich hätte einen Wärmebedarf, ich sag mal so aus dem Bau heraus, 60% über die Lüftungsanlage. Der Rest statisch über Heizkörper. Ich hätte zumindest mal 60%, oder ich bleibe mal bei 65%. Ich könnte rein theoretisch durch einen Umbau einer Lüftungsanlage dann die 65% schon abdecken. Ja? Aber das wäre dann eine einfache Maßnahme, muss man im Einzelfall prüfen. Wenn früher vorgesehen würde, ein größeres Register kann ich da reinmachen, dann kann ich das machen. Ansonsten müsste ich schon ordentlich die Lüftungsanlage umbauen. Bei den statischen Systemen, also sprich Heizkörper, die häufig dann ausgelegt wurden auf hohe Temperaturen, da weiß ich nicht, ob ich dann den Wärmebedarf decken kann im Raum. Aber ich müsste umdenken. Womöglich müsste ich dann in Heizkurven. Ne? Sage, ne, bis zu einer bestimmten Temperatur kann ich es halt mit Niedrigtemperatur abdecken. Und dann brauche ich aber höhere Temperaturen, die ich vielleicht nicht mehr so kosteneffizient zur Verfügung stellen kann, aber mal über Hochtemperatur-Wärmepumpen nachdenken. Was weiß ich. Also ne, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber da muss man noch kreativ, glaube ich, deswegen meinte ich gerade im Nichtwohnbereich oder nicht Wohngebäudebereich gibt es, glaube ich, noch sehr kreative Lösungen, die noch zu entdecken sind.
Ich versuche mal jetzt so ein Zwischenfazit oder Fazit oder nochmal so eine Zusammenfassung. Also ich stelle mir vor, Menschen hören zu, idealerweise, sonst wird man es ja nicht aufnehmen. Wir haben jetzt so einen ersten Zwischenschritt. Der nächste kommt recht bald. Also angedacht ist es ja quasi 2 Jahre später, 2 Jahre später. Muss gucken, dazwischen sind, glaube ich, nochmal Wahlen. Das verschiebt die Sache meistens so ein bisschen. Aber wenn ich in der Welt meiner Kinder denke, der Termin für die Klassenarbeit steht eigentlich. Also der Termin der angedachten Klimaneutralität steht, der bleibt erstmal. Ne? Also der Zeitraum wird einfach immer knapper. Was sind denn, also Wohngebäudebereich technologisch kriegen wir hin, haben wir im Griff. Ja, alle nicken. Es gibt immer Gebäude, die nicht gut ins System passen. Aber ich sag mal so, diese 80-20-Betrachtung, glaube, das ist so, kriegen wir hin. Wenn ich jetzt mal so die nächste Kategorie aufmache, der Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, technologisch, kriegen wir auch im Bestand hin.
Ich kriege alle Gebäude hin.
Ja, ja.
Durch eine,
natürlich.
Hängt immer davon ab, wie viel ich umstelle. Ich kriege jedes Gebäude eigentlich auch saniert, energetisch optimiert.
Natürlich.
Die Übergabesysteme werden angepasst. Ich kriege das mit jedem Gebäude hin.
Wenn ich jetzt auf die Zeit gucke.
Ja.
Also das ist jetzt so die Frage, die ich jetzt bei Bürogebäuden, Verwaltungsgebäuden einfach mal hinten dran klemmen will. Laufen die Leute schon los? Ist es schon so, dass im Büroverwaltungsbereich, sind ja auch viele oder einige öffentliche Gebäude damit gemeint, laufen die in der richtigen Geschwindigkeit schon los? Weil wir haben eben gehört, Wärmepumpen, Hochlauf, also wir müssen ja schon einiges umstellen. Angefangen bei Maschinen, Menschen, die es montieren, Menschen, die es planen, Investitionen. Also ist das für diesen, ich sag mal, für diesen aus meiner Sicht einfachsten Nicht-Wohngebäudebereich der Büro- und Verwaltungsgebäude. Wie ist da die Erfahrung? Ist da schon das Tempo drin, was wir brauchen?
Genau, du fragtest nach der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist bei weitem noch nicht aufgenommen. Wir müssen die PS auf die Straße bringen. Darum müssen wir uns bemühen. Und öffentliche Hand hat Vorbildcharakter. Also das sind die Gebäude, die wir zuerst adressieren dürfen. Also wenn Politik formuliert, dass wir Gebäudeflächen aktivieren sollen, dass wir Dächer mit Photovoltaikanlagen belegen dürfen sollen, dass wir seriell sanieren, dass wir mit guten Beispielen vorangehen, dann sind es insbesondere die öffentlichen Gebäude, die eine Vorreiterfunktion aufnehmen dürfen und die dann auch Vorbild sein dürfen in dem Gesamtkontext. Und dann kriegen wir auch Geschwindigkeit. Es sind ja durchaus viele Gebäude, die in öffentlicher Hand sich befinden.
Ich bin auch der Meinung, dass die Geschwindigkeit längst noch nicht da ist. Also ich würde es mal so ausdrücken. Bei einem Umbau wird nicht freiwillig unbedingt eine energetische Betrachtung mit einbezogen. Wir sind dafür da, wir klären da auch gerne auf. Und es bedarf, im Endeffekt läuft es häufig auf eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hinaus, die dann definiert ist, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Eine Wirtschaftlichkeit muss nach 5 Jahren gegeben sein, kann es aber nicht immer. Also wenn ich energetisch saniere, muss ich langfristig denken. Ich muss mal über 20 Jahre gucken. Und da ist der Druck, glaube ich, noch nicht so groß. Ne? Selbst mit Fördermaßnahmen, Dieter, kannst du mehr berichten, glaube ich, mit Fördermaßnahmen. Und da wird das schon interessant für verschiedene Bauherren. Aber der Druck ist noch nicht so groß, dass man sagt, natürlich machen wir eine energetische Sanierung. Da wird es nochmal spannender. Ne? Sehe ich jetzt gerade auch. Ne? Also in Verbindung mit dem Referentenentwurf, weil ich ja quasi dann auch womöglich meine Heizungsanlage eh austausche. Ne? Und so weiter und so fort. Also eine Druckerhöhung ist schon aus unserer Planersicht schon ganz angebracht, finde ich. Also das Tempo, um das Tempo wirklich zu beschleunigen.
Ich glaube, der Katalysator ist der 24.02. gewesen. Wir haben bei öffentlichen Gebäuden nie den Kostendruck erlebt, energetische Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, weil wir halt immer alles der Wirtschaftlichkeit, der Amortisation und dann noch einer sehr kurzfristigen Zeitraum unterlegen waren. Heute haben wir auf einmal eine Situation, dass es nicht nur um stetig steigende Energiebezugspreise geht, sondern dass wir auf einmal auch eine Energieversorgungsunsicherheit haben. Also, wie gehen wir um, wenn wir keine Energie Energie mehr bekommen. Bekommt eine Bank jetzt Strom oder bekommt sie Gas? Sollen sie heizen oder sollen sie die Sicherheitssysteme aufrechterhalten? Also wir bekommen auf einmal eine Komponente dazu, die uns im Grunde genommen den Wunsch der Autarkie und, wir haben es vielleicht vorhin vielleicht auch schon ein bisschen formuliert, der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit von Energieversorgungsleistungen einherbringt.
Ja, es ist spannend. Also man wird sehen, ob das reicht, weil wir haben ja jetzt seit einiger Zeit wieder fallende Preise, Energiebezugspreise. Zumindest für die Großkunden wirkt sich das auch aus.
Habe ich auch gerade dran gedacht.
Also nicht für uns Endverbraucher, aber wenn ich an unseren gemeinsamen Besuch im hohen Norden denke, ist die Spitze wieder runter. Ne? Also ich sag mal, das Konzept waren ja auch wirklich tagesaktuelle Preise für Gasbezugspreise da einkaufen zu können. Und die sind wieder runtergegangen. Also das wird sich zeigen. Wir wissen es alle nicht. Ne? Also ob das nachhaltig jetzt ist, dass man weiß, man muss es angehen, das Thema. Oder ob dann auch wieder die Kaufleute sich entspannen und sagen, okay, jetzt haben wir doch nicht mehr so die Eile. Man wird sehen. Also da weiß ich nicht, da hat jeder andere Erfahrung, denke ich.
Wir brauchen eine Lenkungswirkung. Also das heißt, deswegen ist dieses GEG und auch die Entwürfe, die dazu diskutiert werden und auch im weiteren Ausblick ganz wichtig, dass Gesetzgeber höhere Anforderungen formuliert, weil es ist ja nur eine Verschiebung der Thematik. Wenn ich mich heute nicht um erneuerbare und freie Energieversorgung kümmere, muss ich mich spätestens in 5 und 10 Jahren sowieso darum kümmern, weil einfach wenig bis gar nichts mehr da ist. Und dann entscheidet der Markt wieder, wenn wenig da ist, aber alle etwas haben wollen, wird es teurer. Deswegen ist es richtig, dass Politik Rahmenbedingungen setzt, die uns auch im Grunde genommen den Korridor vorgibt und vielleicht auch Benchmarks setzt, die wir erreichen dürfen. Das ist das, was wir als Planer besonders gerne machen, irgendeinen Zielwert erreichen. Und das können wir auch mit den Instrumentarien machen, die uns zur Verfügung stehen. Und auf der anderen Seite wollen wir doch eine gewisse Energiesouveränität erreichen. Und das liegt in den erneuerbaren Energien. Und alleine durch die Verwendung erneuerbarer Energien müssen wir uns auch als Planer durchaus interdisziplinär zusammensetzen. Es geht nicht nur um die Gebäudehülle, nicht nur um die Erzeugung, sondern es geht ja um einen Transformationsprozess in der gesamten Energieentwicklung und in den Energiesystemen. Und eins darf man doch an dieser Stelle feststellen: Die Technik ist da, die Technik ist erprobt. Wir haben viele gute Beispiele, wo wir energieautarke Versorgung realisiert haben und auch gewährleisten können. Also wir brauchen es doch bloß zu adaptieren. Es dient doch schon derzeitig als Blaupause. Das, was ich immer als Hindernisgrund sehe, ist eigentlich die administrative Seite, Verwaltung, Regularien. Also dieses, was wir eben andiskutiert haben, bidirektionale Ladung über die Sektorenkopplung, E-Mobilität mit in die Energieversorgung und Speicheroptionen reinzusetzen. Die Technik ist da. Das Problem ist, dass ich es nicht so einfach machen kann. Oder noch einfacher ausgedrückt, ich baue mir eine Photovoltaikanlage, habe Stromüberschuss und ich setze den Stecker einfach zum Nachbarn gegenüber und sage, nimm das doch, es ist doch da. Und da müssen wir Vereinfachungen, Simplifizierungen erreichen, damit wir auch eine Massenanwendung bekommen.
Letzte Runde, würde ich sagen. Wie sieht denn das Gebäude, das Büro, was nehmen wir? Nehmen wir ein Bürogebäude? Labor ist, glaube ich, zu speziell. Tut mir leid, Michael, ist zu speziell. Wie sieht es denn aus, das klimaneutrale Bürogebäude? Welche Techniken kommen neu rein? Wir hatten ja schon skizziert, also den Bedarf möglichst weit reduzieren natürlich, klar. Abwärmenutzung, Gebäudehülle verbessern und so weiter und so fort. Sieht das ganz anders aus als das, was wir eh schon bauen? Was ist das Neue daran?
Ich hoffe, ich grätsche nicht da rein. Und es wird wirklich die letzte Runde, weil ich mache nochmal ein kleines Thema auf. Das Thema der Ökobilanz. Mhm. Was ich sehr spannend finde, weil das ist gerade beim Bürogebäude von meinem Gefühl aus, von meinem Erfahrungshorizont aus, ist es da nochmal spannend. Als Beispiel, wie stark darf ich da dämmen? Was ist noch ökologisch sinnvoll? Weil ich bin ja irgendwann an der Grenze, wo ich sage, das noch mehr draufpacken von Dämmung lohnt sich da nicht mehr. Ökologisch, es muss ökologisch sein. Da sind wir bei Nachhaltigkeitsthemen, der Christian guckt auch schon. Recycelbar, ne, dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip, das sind so Zukunftsthemen. Wenn ich an das Thema Energie denke, Energieversorgung, würde ich sagen, gut, gute Gebäudehülle. Ich mache mal ganz konkret, gute Gebäudehülle. technologisch momentan, auch nochmal, das kommt viel auch von den Bauherren, die wollen Strom, stromgeführte Systeme. Okay, dann bin ich bei einer Wärmepumpenlösung. Effektive Haustechnik, nicht so viel Technik, nicht übertechnisiert, aber ich alles, was passiv geht, eine adäquate Kühlung von mir aus. Da bin ich immer wieder beim Wasserverbrauch, was wieder auch negativ ist. Aber alles, wenn das Thema Effizienz geht, Energieeffizienz, alles Mögliche tun, um passiv Energiebedarf zu reduzieren. Ja. Muss wieder das, den Satz finde ich echt gut. Sparen ist unsere beste Energiequelle. Oder, ja. So, und dann zu sagen, ich muss dann aus meiner Sicht gegenproduzieren. Ich muss selber am Gebäude regenerative Energien erzeugen. Ich bin auch ein Fan von Bienen auf dem Dach, aber ich würde dann nur vielleicht, also wenn es geht, eine kleine Windkraftanlage, so ein bisschen auch, ne, würde ich mir wünschen zumindest, Photovoltaik, und ich glaube, wir werden nicht um fassadenintegrierte Photovoltaik rumkommen.
Und Speichersysteme, ne?
Sinnvoll, auch das wirtschaftlich zu betrachten, das ist zu optimieren.
Speichersysteme.
Auch ein wichtiges Thema.
Ja.
Also so könnte es aussehen. Also wirklich, wo ich sage, mit dem Bürogebäude im Betrieb energieneutral, das ist auch, glaube ich, machbar.
Lars, wann kommt der Schritt zur Lebenszyklusbetrachtung?
Der ist schon da. Also wir bekommen ja jetzt aus den BEG-Förderungen schon die Nachhaltigkeitsklassen, und wir im Nichtwohngebäude begleitet uns das ja schon eine längere Zeit und im Neubau, und wir bekommen im Laufe des Jahres auch für die Bestandsgebäude die Nachhaltigkeitsklassen. Und das führt bei uns Planern dazu, dass wir ganzheitlich integral planen dürfen, dass wir also Ökobilanzen erstellen, dass wir uns nicht nur mit den Emittenten, die wir aus dem Betrieb haben, sondern das auch, was wir an Materialien, an Rohstoffen einsetzen, und vielleicht, und das mag gerade im Sinne der Nachhaltigkeit häufig vergessen werden, dass wir uns auch ganzheitlich mit dem Gebäude beschäftigen. Wenn wir heute vom Bürogebäude sprechen, ist es vielleicht morgen ein Wohngebäude oder irgendeinen anderen Nutzungszweck, den wir einsetzen, also Flächensuffizienz. Das bedeutet für uns als Planer, dass wir uns am Anfang vielleicht schon mit ganz vielen und unterschiedlichen Nutzungsarten auseinandersetzen dürfen, dass wir uns, und das ist das Einfachste immer, den Energiebedarf so weit reduzieren wie irgendwie möglich. Am besten aus nachwachsenden Rohstoffen, die Widerstände an den Wärmetransportmechanismus setzen. Und dass wir uns darüber Gedanken machen, naja, dass wir die Energieversorgung auch möglichst breit aufstellen. Also überall dort, wo wir erzeugen, auch darüber Gedanken machen, wie können wir den Doppelmehrfachnutzen realisieren bei Technik, die wir sowieso implementieren. Low-Tech, möglichst wenig Technik, und Technik dort einsetzen, wo sie uns Effektivität bringt. Das heißt, in Automatisierungsprozessen. Wenn wir über passive Maßnahmen beim sommerlichen Wärmeschutz sprechen, Verschattungselemente, Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen, dann aber auch Lichtlenksysteme einsetzen, die Lichtsensorik haben, damit wir dann auch rechtzeitig für eine Verschattung realisieren, um nicht wieder Technik einzusetzen oder Energie einzusetzen, um Technik zu bedienen. Und dieses ganzheitliche Planen, dieses interdisziplinäre Planen aus verschiedenen Gewerken und Blickrichtungen, das bringt im Grunde genommen den Mehrwert. Das bedeutet aber auch für uns Planer, dass wir, wie hier bei Carpus, und das habe ich so bewundert, diese offenen Bereiche und unterschiedlichen Bereiche, die miteinander und untereinander arbeiten, das muss viel mehr in die Planungswelt hinein. Ich glaube, so dieses Knight Rider, ein Mann kann alles, eine Frau kann alles, wir haben heute Weltfrauentag, dass wir einfach als Team agieren müssen aus allen Gewerkebereichen. Und dann kommt, glaube ich, was Gutes bei rum.
Und wann kommt es verpflichtend? Lebenszyklusbetrachtung? Es ist ja noch nicht, einige Mutige hatten ja jetzt schon damit geliebäugelt, gerechnet, wäre jetzt schon fast zu viel gesagt, ne? Dass man umstellt von den reinen Nutzungsbetrachtungen hin zur Errichtung und Rückbauphase, also Lebenszyklusbetrachtung. Wird jetzt gefördert, und eigentlich ist ja immer der Schritt, erst wird was gefördert, dann wird es Pflicht.
Das ist, so ist es ja auch. Also wer heute baut oder der heute saniert, geht ja eigentlich gar nicht mehr ohne Förderung. Deswegen haben wir es ja eigentlich schon über die Förderkulisse eingeführt. Im 2024er wird es noch nicht kommen, weil da haben wir den Fokus auf die 65%-Regelung. Aber der nächste Schritt steht ja im Grunde genommen schon vor. Wir müssen und brauchen andere Energiebezugsflächen, wir brauchen andere Kennzahlen und die Treibhausgasemissionen oder die Ökobilanzen werden dann hoffentlich mit dem großen Wurf GEG 2025 kommen.
Womit wir direkt, ich würde wirklich sagen, für heute erstmal ein Komma setzen können, kein Punkt, und direkt beim nächsten Thema sind, da gucke ich dich an, Christian, also Nachhaltigkeitsbetrachtung, DGNB ist ein Beispiel dafür, und dann auch den Blick irgendwie nach vorne werfen. Ich hoffe, es war nicht zu konfus. Ich weiß nicht, gibt es Fragen aus dem reichlich vorhandenen Publikum hier? Oder
ich sag mal danke in die Runde. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein.
Es ist dunkel geworden draußen und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuschauer, Zuhörerin etwas mitnehmen konnte über den nächsten Referentenentwurf und was danach kommt. Klingt fast wie eine Star Trek-Folge, ne? 2023 and beyond. Wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.